Wir sollten so eine eigene Sportart ins Leben rufen, so Raw Triathlon, weil es gibt ja auch, du machst ja momentan viel Kraftsport, Powerlifting, oder? Und die Powerlifter haben ja, je nachdem, ob equipped oder nicht equipped, diese Orgen-Shirts, die so richtig zusammenziehen. Das heißt, wenn sie zum Beispiel Benchpress machen, hast du ja voll die Stretchung und kannst irgendwie, weiß nicht, wie viel Kilo mehr bewegen. Und dann gibt's Raw Powerlifting, wo halt all der Scheiß verboten ist. Du hast mir zum Beispiel gerade vorher von diesen Knee-Straps erzählt, die man auf die Knie geben kann. Die unterstützen, die sind da auch verboten. Vielleicht kann man sowas ins Leben rufen. Raw Triathlon. Du darfst nur in der Speedo starten, darfst nichts anderes anhaben. Dein Rad muss...
Ein Rennrad? Ein
normales muss Alu sein, muss vor 2000 gebaut sein, darfst keine Scheibenbremsen haben. Der Helm muss per Definition die lange Banane sein, die bis zu deinem Arsch nach hinten geht, oder?
So ein Retro, ja, das wäre, glaube ich, ein lustiges Event. Eigentlich so einmalig, so ein lustiges Event könnten wir auf die Donauinsel aufrufen.
Retro-Triathlon,
ja. Ja, das wäre sicher Retro lustig. Retro-Raw-Triathlon. Ja, du brauchst mindestens einen Schnauzer und dann noch so fette Brillen.
Ja.
Das wäre geil. Du
darfst keinen Anzug haben, nur die Badehose.
Wir spielen nur Falco.
Geil.
Das wäre lustig, ja. Geil. Wir haben schon ein Event, das Re-Event.
Cool. Re-Retro. Retro Triathlon.
Yeah, why not? Why not?
Nicht schlecht. Retalk by Rework. Der wohl professionellste Podcast seit Erfindung der Elektrizität.
Herzlich willkommen
in dieser kleinen Abstellkammer, die wir als unser Podcast-Studio bezeichnen.
Viele kennen sich nicht aus. Wir auch nicht.
Willkommen zurück.
Welcome back.
Willkommen, Alex. Wie geht's dir?
Danke.
Wie geht's dir? Wie geht's dir? Wie geht's dir, Alex?
Hallo Massimo, wie geht's dir? Schon lange nicht mehr gesehen?
Hey Alex, ja, mir geht's gut. Und wie geht's dir?
Schon wie du schon wieder denkst, ach, vergleichen.
Go Bay Bucket! Es geht um drei Sätze, Alex! Drei Sätze!
Rework Werkstatt, Coach Gräber am Apparat.
Wenn wir eine Sache können, dann ist es guten Kaffee trinken und gute Kekse essen.
Mit Rework kann es mir nur gut gehen.
Ja, leg los, wenn du bereit bist. Ja, das sind 2-3 Kabel.
Ich bin jetzt zu breit dafür, was die. Breit bis mehr Platz. Kann ich auch einen größeren Sessel haben?
Nein.
Breiter, Entschuldigung, nicht größer, breiter.
Nein,
breiter.
Sorry. Breiter. Wie sagt man, die besten ergonomischen Sessel sind die, wo du alle halbe Stunde aufstehen musst, weil dir alles wehtut, damit du Bewegung kriegst.
Oder gar kein Sessel, oder?
Stehendesk, ja, voll. Boah, ja, wir hatten so hydraulisch verstellbare Tische bei der BDO und das war
so geil. PTO meinst du, oder?
Nein, bei der PTO, natürlich, Entschuldigung, bei der PTO, da hatten wir hydraulisch höhenverstellbare Tische.
Boah, apropos PTO, Jan Frodeno hat seinen Race-Kalender endlich, ich warte schon so lange, er hat den erst jetzt im Februar veröffentlicht.
Oh, wow, okay.
Und er startet Ironman Hamburg und dann Ironman Nizza. Mhm. Das wird sein Abschiedsrennen. Abschied, goodbye, say goodbye.
Was, nach Nizza ist vorbei?
Yes.
Kein Hawaii, kein
Nein, irgendwas. gar nichts mehr.
Wow, ja. Wow. Was sagt man dazu?
Gute Nacht. Was sagst du da? Er darf sich endlich schlafen legen.
Das klingt ziemlich gemein. Er darf sich immer... Eigentlich jetzt auch, oder? Ich meine, er hätte nochmal 1-2 Siege raushauen können und er hat nicht sein sollen.
Ja, voll.
Glaubst du, er hat die Größe zu sagen, ich habe eh erreicht, was zu erreichen ist, passt schon? Oder hätte er gesagt, mein Gott, ich hätte schon gern 5-mal gewonnen auf Hawaii?
Also ich muss dir ehrlich sagen, ich glaube schon, dass Ironman da ein bisschen was zugeschoben hat, damit er nicht jetzt da in dieser großen Diskussion, dass er sagt, na, er startet nicht und nie wieder Weltmeisterschaft. Weißt du, was ich meine? Dass er sich einfach gefügt hat. Also,
dass Ironman die Firma gesagt hat, wir wollen bitte nicht, dass du startest?
Nein, dass er schon startet, also in Nizza. Dass er jetzt nicht ein großes Tram-Tram daran... Weißt du, was ich meine? Dass er sich aufregt und sagt, na, das geht ja nicht und ein Witz, sondern dass er einfach...
Okay, ich bin da gerade nicht in the loop. Was meinst du mit Witz? Warum? Gibt es da irgendwelche Kontroversen?
Oder? Naja, weil die Weltmeisterschaft einfach auf Hawaii stattfindet und nicht irgendwo anders. Und das ist einfach dieser Mythos und kein anderer akzeptiert eine Weltmeisterschaft woanders. Weißt du, was ich meine? Das ist nicht dasselbe und bla bla bla. Mhm. Und hat einen großen Diskurs eigentlich diesbezüglich gegeben und... Ja, Jan Frodeno hat auf jeden Fall gesagt, also sogar am Anfang bei YouTube-Videos oder generell bei Interviews hat er gesagt, das ist ein absolutes No-Go und bla 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 und jetzt startet er einfach und fügt sich dem. Und
so meinst du das?
Dass ich da schon annehme, dass sie dementsprechend auch
ein paar Geldmittel haben,
die finanziellen
ein paar Scheinchen sind darüber geflogen.
Ja, sicher.
Who knows, was weiß ich.
Ich mein's.
Ja, du, wenn es so ist, ist es so. Das heißt, können wir darauf gespannt sein? Finden wir das geil? wird es ein Showdown geben, der wirklich auch spannend ist. Und wenn es ein Showdown gibt, ist überhaupt eher Teil der Gleichung des richtigen Showdowns.
Ja, das wird ein
Oder sind eh die jungen Young Guns, wo es wirklich spannend wird.
Das wird interessant. Ich weiß gar nicht, ob jetzt die Norweger dort auch starten werden.
Weil meinst du wegen der Paris-Vorbereitung oder was?
Ist ja dann Paris,
aber ich... Da weiß man nichts.
So gute...
Du merkst, ich bin da komplett informiert. Ich check die News
auf und runter. Ich glaube schon, dass sie ein Statement gegeben haben und ich glaube schon, dass sie... Aber gut, das wird dann sowieso schwierig, weil der Eaton ist dann schon noch einmal ein Kaliber.
Mhm, so. Blumenfeld...
Jetzt schnell noch googeln.
Professionelle
Vorbereitung. Wäre erwünscht, Mr.
Ich bin professionellstens vorbereitet, nur nicht für so
GPT?
ChatGPT, ja, könnte ich auch fragen, ist leider nicht up to date. Nicht für so Gossip-Geschichten und in News-Sachen. Für die sind andere Leute dran. Ja, da steht nur, dass der Frodeno startet. Okay, gut.
Seid jetzt einmal dahinstellt, ja. Es gibt übrigens einen neuen Weltrekord. Indoor, 3000 Meter.
Okay.
In 7 Minuten und 23 Sekunden hoch.
Mhm.
Wahnsinn, oder?
Klingt
ja. Schnell. Also ist 2 Minuten 27 am Kilometer.
Ja.
Am Kilometer, gell?
2 Minuten 27. Für 30, ich muss ehrlich sagen, für 3000 Meter schockt es mich jetzt nicht, weiß Gott wie, aber ja, ich meine.
Aber andererseits. Hast du schon mal einen 3000 Meter Test gemacht, Indoor?
Ja, oder generell? Einmal in meinem Leben.
Was bist du angegangen?
Das war der
250
Indoor. Das ist schon so lange her, ja, wahrscheinlich, oder? Das ist schon so viele Jahre her, das war ja dieser Indoor-Aquathlon, den es in Linz immer noch gibt.
Ah, okay.
Aber was ist, die Zeiten heutzutage sind eh schon alle so absurd, dass mich 227 im Kilometer für 3000 gar nicht mehr so arg schockiert, ja. Was ist das für einer? Weißt du, wer das?
Ja, genau. Ein Äthiopier.
Mhm.
Sein Name lautet, ich buchstabiere ihn, weil die Aussprache ist, nein, warte mal, ich probiere es. Lemetscha.
Aha.
Grima.
Okay.
Cool. Lemetsch Grima.
Okay. Du warst in Kenia, du wirst auch äthiopisch irgendwo aufgeschnappt haben.
Along
the way.
Ja.
Naja, Org.
Ja.
Hast du was dazu zu sagen, zu dieser Fabelleistung? Wie trainiert man dafür? Ich komme jetzt zu dir her. Hey, ich laufe schon seit ein, zwei Jahren. Ich habe schon mal einen Halbmarathon gemacht. Wie lange braucht man? Du bist der Re-Coach, also wie lange braucht man dafür?
Ja, ist eine gute Frage.
Im nächsten Leben,
jeden Tag 3x1000. Jeden Tag 3x1000. Am Sonntag einen längeren Lauf.
Und dann schaffe ich es im nächsten Leben oder im übernächsten? Oder?
Vielleicht im dritten. Ist eh absurd. Also überhaupt einen Tausender so schnell zu laufen. Ich glaube, 1000 Meter schon so, was bin ich einmal unter 3 Minuten gelaufen.
Mhm.
Ich glaube, so 2:58.
Mhm.
Das ist schon was. Also über 20 km/h.
Ja, jetzt wo du das sagst, ich meine,
richtig.
Es ist eher absurd, dass einem diese Zeit nicht mehr so sehr aus dem Sessel kicken, aber wenn man es selber mal spürt, du hast recht, ich habe auch einmal einen Kilometer-Test und dann unter 3 Minuten, das ist Schmerz ohne Ende. Und das mal 3, ja gut, okay, aber
die machen
halt auch nichts anderes.
Aber wenn es dann an Chastello Kipchoger mit 2:51 am Marathon, ist jetzt auch nicht mehr so.
Und das ist genau die Sache, die ich im Hinterkopf habe. So, okay, passt, 3 Kilometer 2:27. Aber ebenso, wie du sagst, auch noch immer unter 3. Auf einem Marathon.
Ja, Wahnsinn,
oder? Was einfach
das schaffst du einmal, ein Kilometer und dann 42 Mal. Das ist schon absurd, oder?
Was einfach irgendwo davon zeugt, dass dann ab einem gewissen Punkt echt jeder Sekunde am Kilometer nochmal Welten sind, ja. Weißt du, wie so ein Mittelstreckenläufer, 3000, das ist noch Mittelstrecke, oder? 1500, 3000, wie die so trainieren?
Weißt du?
Nein.
Gleich mit einer Gegenfrage?
Nein, wirklich nicht. Also wie die Trainingsintensitätsverteilung machen, wie oft die, machen die Schwellengeschichten, machen die nur richtig harte Sachen, machen die extrem viel Sprints, aber 3000 ist halt eigentlich noch ein voll aerobes Event, oder? Wenn man sagt, boah, 3000 Meter ist sicher schon voll anaerob, die müssen sprinten.
Nein.
Nope, das ist komplett Ausdauer.
Ich glaube, das, wie viel Prozent? 85% circa?
Ja, ist, glaube ich,
aerobe Belastung, also schon relativ hoch.
Also man kann ganz grob sagen, alles ab zwei Minuten aufwärts ist prädominant mit 80% plus aerob und dann geht's halt immer weiter nach oben zu 85, 90. 99%.
Also aber ab Fettstoffwechsel ist
trotzdem wichtig.
Und Kilometer sammeln.
Nein,
Kilometer
nicht sammeln. Fettstoffwechsel, Kilometer du weißt sammeln, ja, dass auch Kohlenhydrate auf aeroben und nicht aeroben
Wege
mit Sauerstoff, ohne Sauerstoff verbrannt werden können. Und wir reden halt trotzdem hier von Kohlenhydraten, weil die Geschwindigkeit braucht's, nur halt auf aeroben Wege, ja. Was Leute, das ist, glaube ich, eine riesige Verwirrung, die Leute oft haben, wenn wir reden Fettstoffwechseltraining, das bedeutet Grundlagentraining, lange Ausdauer versus High-Intensity-Kohlenhydratspeichertraining. Nein, es ist ja ein riesiges Spektrum und auch Kohlenhydrate sind in der ärgsten Intensität ohne Sauerstoff anaerob verstoffwechselt, richtig harte Intervalle, Sprints und so, aber auch die Kohlenhydrate kannst du ja auch aerob verstoffwechseln und das ist die Welt zum Beispiel des Halbmarathons, so. Des Marathons auch teilweise, oder? Die Marathonläufer könnten nicht ihre Orgenpaces abliefern, wenn da nicht Hardcore-Kohlenhydrate dabei sind, halt auf aerobem Wege, auf Ausdauerwege. Und das ist das, was wir trainieren. Wir wollen nicht den Fettstoffwechsel per se trainieren, der entwickelt sich von alleine dadurch, dass die Ausdauer besser wird, dass die Sauerstoffverwertung, dass die Sauerstoffzufuhr verbessert wird. Und das macht dann sowohl die Kohlenhydrate als auch die Fettverbrennung effizienter. Aber ein bisschen weg von diesem Denken, Fett versus Kohlenhydrate. Nein, ist wurscht. So, Rant vorbei. Hast du noch News? Ich habe keine News. Was die Sportwelt angeht, absolut keinen Plan von irgendwas. Ich kann mich an einen Talk von Steven Seiler erinnern. Sagt uns ja was, oder? Mhm. Wo er mal so gegenübergestellt hat, zwei Kurven, wie schnell sich die Technologie in Sports entwickelt. Also wie viel neue Devices rauskommen, wie teuer die sind und so weiter. Das ist halt voll die orge exponentielle Kurve nach oben. Und dann dagegen, wie schnell sich eben so Rekorde weiterentwickeln. Und ja, es werden immer neue Rekorde gebrochen, aber nicht annähernd so schnell, wie es schon mal war. Und es steht in keinem Verhältnis zu der Technologie. Also wir haben immer ärgere Technologien, ja? Messgeräte, Schuhe, whatever. Aber wir sind nicht so schnell dabei, die Leistung zu verbessern. Was wahrscheinlich normal ist, oder? Weil irgendwann näherst du dich an dem menschlichen Potenzial an, was nicht mehr weitergeht. Mhm. Hast du ein Bauchgefühl, ob wir schon quasi da sind? Oder ob wir...
Sind wir schon angekommen?
Na, ich weiß nicht. So wie damals mit der 4-Minuten-Meile. Niemand hat gedacht, 4-Minuten-Meile ist möglich. Einer hat sie gebrochen, boom, ja. Alle brechen sie. Mhm. Glaubst du, so geht's einfach weiter und weiter? Und wir werden da immer ärger?
Also ich denke schon, dass wir ziemlich an unserer Grenze sind, ja. Dass wir uns da...
Was haben die Leute vor 15, 20 Jahren wahrscheinlich auch gesagt,
ja,
oder?
Aber, ja, wenn du die ausselektierst und die Menschen sich immer weiterentwickeln und auch sich dementsprechend fortpflanzen, wird es halt nie ein Ende geben. Es wird vielleicht immer kleiner, der Abstand. Von der Verbesserung, wie du eben schon sagst. Mhm. Aber ja, apropos, weil mir das gerade einfällt, Ironman hat jetzt verboten, bestimmte Laufschuhe ab einer gewissen Höhe, ich glaube 40 Zentimeter ist es, okay. Darfst du nicht mehr mit denen laufen. Mhm. Also sie haben jetzt auch schon dagegen gewirkt, mehr oder weniger.
Muss ich sagen, den Carbon-Schuhen. Sagt mir zu, ich bin kein großer Freund von, es wird einfach nur geldmäßig immer intensiver und dadurch besser, weil dann haben es eh alle und dann ist auch wieder wurscht. Und dann sind wir eigentlich beim Thema Hedonic Treadmill, ja, es gibt zwar Verbesserungen, es geht nach oben, aber dann gehen alle nach oben und dann ist recht wieder wurscht und wir haben unglaublich viel neuen Stuff und Zeug, was wir eigentlich nicht brauchen, wenn wir beim guten alten Zeug bleiben könnten. Und dann sagst du, okay, meine Zeit ist geil besser geworden, ja, aber das Material?
Who cares?
Versus du, kannst du da stolz überhaupt drauf sein? Nur weil, ja. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Ja. Man kann sich auf jeden Fall so manipulieren, dass es dann im Endeffekt du im Rampenlicht stehst.
Wir sollten so eine eigene Sportart ins Leben rufen, so Raw Triathlon, weil es gibt ja auch, du machst ja momentan viel Kraftsport, Powerlifting, oder? Und die Powerlifter haben ja, je nachdem, ob equipped oder nicht equipped, diese Orgen-Shirts, die so richtig zusammenziehen. Das heißt, wenn sie zum Beispiel Benchpress machen, hast du ja voll die Stretchung und kannst irgendwie, weiß nicht, wie viel Kilo mehr bewegen. Und dann gibt's Raw Powerlifting, wo halt all der Scheiß verboten ist. Du hast mir zum Beispiel gerade vorher von diesen Knee-Straps erzählt, die man auf die Knie geben kann. Die unterstützen, die sind da auch verboten. Vielleicht kann man sowas ins Leben rufen. Raw Triathlon. Du darfst nur in der Speedo starten, darfst nichts anderes anhaben. Dein Rad muss...
Ein Rennrad? Ein
muss Alu sein, muss vor 2000 gebaut sein, darfst keine Scheibenbremsen haben. Der Helm muss per Definition die lange Banane sein, die bis zu deinem Arsch nach hinten geht, oder?
So ein Retro, ja, das wäre, glaube ich, ein lustiges Event. Eigentlich so einmalig, so ein lustiges Event könnten wir auf die Donauinsel aufrufen.
Retro-Triathlon, ja.
Das wäre sicher Retro lustig. Retro-Raw-Triathlon. Ja, du brauchst mindestens einen Schnauzer und dann noch so fette Brillen.
Ja.
Das wäre geil.
Du darfst keinen Anzug haben, nur eine Badehose.
Wir spielen nur Falco.
Geil.
Das wäre lustig, ja. Geil. Wir haben schon ein Event, das Re-Event.
Cool. Retro Triathlon.
Yeah, ja, why not?
Nicht schlecht.
Cool. Ja, ich würde sagen, ja, wem Ehre gebührt, Massimo, ich würde vorschlagen, wir nutzen die Zeit und du stellst mal deine Masterarbeit vor. Mhm. präsentierst das. Ich würde sagen, das kannst du auch du nutzen. Du magst es eigentlich nur noch der FH schicken und sagen, da, ich habe es eh schon präsentiert.
Wie geil du das ausdrückst, das ist eh gut für dich, du hast eh was davon. Und so, mach jetzt mal, präsentier mal, lehnt sie zurück, Schlüsselkaffee.
Und weißt du, weißt, was wir machen? Ich habe mir so überlegt, dass wir eigentlich so Prüfungssimulation machen. Das heißt, du präsentierst mir das und ich werde die Rolle des echt noch gut aussehenden, stolzen, eloquenten Prüfers einnehmen, der dich aus Prinzip nicht mag und einfach alles, was du sagst, kritisierst und schlecht machst. Und werden wir sehen, ob du
ob ich mich qualifiziere, weiter Co-Moderator dieser Show zu sein, oder?
Voll. Ob du überlebst, mehr oder weniger, den Kampf. Und
hast du so viele andere Bewerber für meine Position? Ja. Die du sofort und reinholen kannst.
Wenn du das schaffst, werde ich dich respektieren, dich lieben und dann können wir noch immer gemeinsam den Weg einschlagen,
das
wenn du
das schaffst. Perfekte Beziehung, oder? Ja, so, ich mag dich grundsätzlich, wenn du das und das erfüllst und wenn du mir das gibst und überhaupt.
Wieder Selbstliebe.
Das nenne ich bedingungslose.
Aber was ich auch spannend finde, was Präsentation betrifft, was ja auch irgendwie eine Kunst ist, man muss ja nicht immer alles wissen, sondern auch irgendwie die Wahrheit, die du dann selbst kreierst mit deiner Sprache, auch irgendwie zu vermitteln, dass es auch glaubwürdig wirkt, dass der Prüfer dann auch irgendwie nicht auf diesen Punkt eingeht, weil er eh das Gefühl hat, dass du das Know-how dahinter verstehst. Ja. Ich glaube, das ist auch richtig schwierig eigentlich. Ja. Das ist mir auch so richtiges Präsentieren können. Das muss man auch natürlich üben. Und am Endeffekt verkaufst du dich oder dein Produkt. Und
beides auf einmal. Ja, und dein Produkt wird irgendwie eins. Du sprichst eh was Lustiges an. Tatsächlich genau die Erfahrung. Ich meine, das klingt jetzt blöd, aber ich habe lange Präsentationserfahrung. Ich war in einer Schule, in so einem medienkundlichen Realgymnasium.
Mindestens haben 40 Jahre.
Das geht sich nicht ganz aus. Na, wir haben von der 4. oder 5. Klasse weg auch Kommunikation und Präsentation als Fach gehabt. Wir haben Radio- und Videokurse gehabt, wo wir selber geschnitten haben, moderiert haben, anyway. Und auf der Uni dann auch. Also ich mache das eh schon ein Zeitl. Und so wie du sagst, am Anfang ist man einfach schlecht und scheiße. Aber wenn du etwas nur lang genug machst und lang genug auch Feedback bekommst und das einfach nur immer und immer wieder wiederholst, wirst du automatisch logischerweise besser. Ja. Und auf der FH habe ich jetzt zum Beispiel gemerkt, dass wenn wir eben unsere Masterarbeit, unsere Daten präsentiert haben oder andere Geschichten, andere Leute komplett auseinandergenommen werden und ich stehe dann da und präsentiere meins und es kommen einfach von niemanden irgendwelche Fragen. Und ich habe zwei Theorien. Erste Theorie, das, was du gesagt hast, die mir schmeichelt. Ich war einfach generell gut und es passt schon. Theorie Nummer zwei, ich mache so substanzielle Fehler, dass sich einfach alle denken, bei dem zahlt sich's nicht mehr aus.
Na, das glaube ich
nicht. Lass mal es gut sein. Weil selbst ein sehr kritischer Professor, der auf der FH recht verschrien ist, im positiven Sinne, bei manchen negativ, aber ich finde den durchweg einfach positiv, Dr. W., oder? Selbst der nicht. Ich meine, der ist jetzt nicht der Ausdauerspezialist und mein Thema ist rein Ausdauer-Intervalltraining. Aber selbst zu dem kommen keine kritischen Fragen, wo ich mir echt denke, entweder ich habe es mir komplett bei ihm verschissen und ich bin unten durch und werde eh durchfliegen.
Oder ist es einfach dein Boy.
Das nicht. Aber es macht schon Spaß. So, anyway.
Ja, darf ich reintauchen? Ich glaube, also jetzt kurz noch drauf einzugehen, ich glaube natürlich schon, dass du dann auch ein gewisses Selbstvertrauen hast, oder? Also natürlich, wenn du das präsentierst, wenn das ist halt der große Unterschied. Ich glaube, das riechen wir dann einfach, wenn jemand vor dir steht, dann mit Zetteln und schon nervös und dann natürlich geht man. Ich finde es dann aber auch irgendwie gemein als Prüfer, dass der dann bewusst dann noch so reingeht, dass man ihm dann halt irgendwie bloßstellt, aber dann kommt halt derjenige drauf, okay, vielleicht kann ich doch nicht so viel und
Voll.
Das ist auch wieder das große Thema, es hat einen extremen Einfluss, ob der Prüfer den Prüfling auch kennt, also schon länger, ja, und das ist mir auch oft aufgefallen bei Prüfungen.
Oder ob ihm der sympathisch ist, was er jeden Tag anhat,
wie der riecht, weißt du, das ist halt das, was aber schwierig ist, ob ich das wirklich mit einfließen soll, aber die meisten machen das, die sind sich ja das wirklich nicht,
nein, unterbewusst, nicht komplett unterbewusst. Kennst du nicht diese eine interessante Studie? War eine Klasse, Schulklasse, irgendwie, nicht Volksschule, aber halt Unterstufe oder so in die Richtung, dem Lehrer dieser Klasse wurden dann Dokumente zugespielt. Ja. Hier sind IQ-Tests von den Kindern. Aber komplett random, die wurden erfunden. Ja. Es wurden einfach, hey, die sind hochbegabt, die sind nicht hochbegabt. Ja. Da wurde kein Test gemacht, komplett frei erfunden. Der Lehrer hat die bekommen, ja, und was war am Ende des Jahres? Die, von denen er dachte, die sind hochbegabt, haben die besten Noten bekommen und die, von denen er dachte, die sind unterdurchschnittlich, waren eher scheiße.
Ja,
und was wird der Conclusio? Weil er den einen mehr Liebe, mehr Aufmerksamkeit widmet, bei denen meint er es besser, die encouraged auch wirklich und er bewertet anders. Also eine Mischung, nicht nur, dass anders bewertet wird, sondern die kriegen mehr Aufmerksamkeit, die haben mehr Chancen und so weiter und die anderen weniger. Das heißt, genau wie du sagst, wie ich schon dich sehe, bedingt dann, wie ich mit dir umgehe. Und das ist ein Thema wirkt, Bildung natürlich hardcore.
Ja. Und das wirkt ja auch durchs Leben dann irgendwie. Und das ist ja auch dann irgendwie geprägt. Und dann heißt ja nicht nur, ich glaube nicht, dass der Mensch intelligent geboren wurde, ja, sondern einfach, der hat das richtige Umfeld.
Ja.
Und das Umfeld hat ihn geliebt und deswegen, und das ist ja auch in einer Familie generell.
Ja.
Das ist diese pauschale Denkweise, der hat einen hohen IQ-Wert, bla bla bla. Nein, so ist es nicht. Der hat einfach voll, wahrscheinlich war dem der Lehrer sympathisch und hat ihn einfach
mehr beides, geholfen. Oder?
Ja, natürlich.
Nicht eins oder null, aber immer eine Mischung aus beidem.
Ja, natürlich.
Aber du kannst komplett ausgeschissen haben, wenn die Umstände unglücklich sind. Oder du hast...
Oder du ein Arschloch bist.
Ja, ja. Oder du hast das Glück des Lebens, weil du halt genau zu den Leuten kommst, die dir sympathisch sind, denen du sympathisch bist. Ja. Das passt mega. Ja. Da kannst echt nichts dagegen oder dafür machen. Du kannst nur dann das Beste probieren, daraus zu machen. Aber manchmal, niemand hat gesagt, dass das Leben fair ist, oder?
Nein. Dann heißt es halt wirklich, du musst dich dem zunutze machen. Und das heißt, sei einfach der liebe Bub, sei einfach das liebe Mädchen. Und jeder wird dich lieb haben. Und dann wirst du auch dementsprechend mehr Förderungen bekommen. Weißt du, was ich meine? Anstatt, dass du das Gefraßzackel bist, das immer in der Klasse oder generell in den Mittelpunkt steht und stellen möchte.
Ja, da wieder wer, was seine Vergangenheit vielleicht. Das wird langsam das wird langsam so zum Aufarbeitungspodcast. Stell dir vor, der Werwehr, der so in der Schule immer dagegen redet und...
Ja, aber es ist irgendwie, lustig, es ist wirklich faszinierend.
Ich glaube, das sind wir sehr, zwei absolute gegensätzliche Charaktere. Ich war immer so der brave Schüler.
Ja.
Warum auch immer.
Ich glaube, also der Streber, so der keine...
ich habe nicht, weiß Gott, die reingestebert, aber ich habe nie angeeckt. Ich war immer der, der gesagt, nein, bei Lehrern eckt man nicht an, da ist man eher brav und zurückhaltend und der Rest hat funktioniert.
Warst du dann aber auch so beliebt in der Klasse? Also bei den anderen?
Mittel, würde ich sagen.
Durchschnittlich.
Ich war weder ein Mobbing-Opfer.
Aus deiner Perspektive jetzt.
Ja. Aber ich wurde weder gemobbt, noch war ich irgendwie der Anführer. Ich war wirklich so der klassische Durchschnitt, der seinen Freundeskreis hatte und fertig. Ja? Nicht was zu sagen hatte, aber auch nicht fertig gemacht wurde. Warum war es bei dir?
Gute Frage.
Gemeldet zu tief. ich ziehe die Frage wieder zurück.
Das schneiden wir raus.
Intervalltraining alles.
Ich war sicherlich nicht der Durchschnitt. Ich war eher der eher in den Mittelpunkt stehen wollte.
Ja, hast du es auch geschafft?
Ja, sicherlich. Aber natürlich auch mit seinen dementsprechenden Konsequenzen. Also nicht der...
Positiv wie negativ? Also
eher negativ behaftet natürlich.
Okay.
Ja. Das prägt dann auch natürlich einen. Und so bekommt man halt auch eine dementsprechende große Selbstvertrauen, dass man sich dann irgendwie nicht unterkriegen lässt, oder?
Interessant, oder?
Der Durchschnitt dann irgendwie nicht bekommt. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Weil du bist ja trotzdem irgendwie dann klein gemacht, man versucht, dich schlecht zu machen, das kannst du eh nicht und solche Dinge. Und mit einer gewissen Portion Selbstvertrauen, die du ja dann irgendwie arbeiten musst, weil sonst würdest du nicht überleben.
Ich wollte gerade sagen, aber dann kannst du zwei Wege geben. Der eine lässt sich komplett unterkriegen und wird komplett klein gemacht und ist dann halt für sein Leben geprägt in die Richtung.
Ja.
Und der andere sagt, nein, jetzt erst recht und ich beweise es euch. Ich mache erst recht mein Ding.
Ja.
Das kann ja dann.
Genau. Und da werden wir halt eben diese Opferrolle eigentlich einrutschen. Dass ich halt das Opfer bin und ich bin halt blöd oder ich bin halt hyperaktiv oder solche Dinge, die dann eigentlich natürlich dann, wenn ich auch selbst daran glaube, zur Wirklichkeit werden.
Ja.
Und ich mich dann.
Wir erschaffen uns unsere eigene Wirklichkeit.
Ja. Das ist echt, echt
faszinierend. Kennst du eigentlich Joe Dispenza, weil du liest ja momentan so viel, sagt dir der was?
Nein.
Okay. Der ist eigentlich Chiropraktiker, also er ist Doktor, aber in Amerika kann man, wenn man Chiropraktiker ist, einen Doktortitel bekommen und das ist ein bisschen verschrien, weil das nicht dasselbe ist wie ein PhD oder tatsächlich ein medizinischer Doktor. Wurscht, der hat ein paar Bücher geschrieben über genau dieses Thema, also wir, die Schöpfer der Wirklichkeit, also sehr neurowissenschaftlich angehaucht, wir erschaffen uns unsere eigene Wirklichkeit über die Art, wie wir denken.
Ja, natürlich.
Dann wird's teilweise krass esoterisch mit Energiefeldern und so einem Scheiß. Also der, so ein bisschen diese Mischwelt zwischen Hardcore-Wissenschaft, auch Quantenphysik und Neurowissenschaft und dann so ein bisschen Hardcore-Esoterik. Das ist spannend, muss man wahrscheinlich ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, aber ich glaube, das wäre was für dich. Hm? Ich habe irgendwo noch welche rumliegen, muss ich dir mal geben.
Ich habe noch ein paar signierte Bücher herumliegen.
So 150 habe ich mal bestellt von irgendwem. Überhaupt kein Fan. Nein, der taugt mir nicht. Nein, er redet auch viel über Meditation deswegen. Aber.
Ah, okay, cool. Ja, gut. Ich würde vorschlagen, dann präsentier uns deine Arbeit. Okay.
Ich werde es kurz und knapp halten. Und dann kann ich zum Beispiel mal auf die ersten Ergebnisse eingehen.
Ja, voll. Das ist ja das Interessante, was wir eigentlich...
Das Coole ist, dass es nicht nur wissenschaftliches Abgenörde und Circle Jerk jetzt hier ist, sondern es ist ja wirklich relevant. Ich habe mir lange überlegt, was kann ich machen, wo ich einerseits wirklich geil im Labor stehen kann und Hardcore-Wissenschaftler spiele, wo aber tatsächlich ich etwas erforsche oder probiere, etwas zu replizieren, was es schon gibt und was tatsächlich einen echt einen Einfluss darauf haben kann, wie wir trainieren.
Cool.
Wie man Training anders gestalten kann, ja. In meinem Fall ist mein Fokus auf Intervalltraining. Ja, also ganz grob einmal, wenn wir sagen, was ist Intervalltraining, was bedeutet High Intensity Intervalltraining, könnte man sich erstmal drüber unterhalten. Was bedeutet überhaupt High Intensity? Gibt es eine unendlich lange Literatur, die probiert aufzudröseln? Was meinen eigentlich verschiedene Leute damit, wenn sie sagen High Intensity? Ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, wenn ich von High Intensity rede, habe ich ein 3-Zonen-Modell im Kopf, klassisch nach Seiler und anderen Leuten. Zone 1 von 0% bis hin zur aeroben Schwelle, erste Lactate, Turnpoint, erste ventilatorische Schwelle, das ist Zone 1. Klassisch Grundlage.
Zone 2. Die grüne Zone.
Die grüne, genau.
Wie eine Ampel.
Ich habe auch, genau das grüne Ding im Kopf.
Ampel.
Ja, genau. Dann Zone 2, die gelbe Zone, ja, von erster Schwelle bis zweiter Schwelle. Wie immer man jetzt die Schwellen bestimmen mag. Zone 2. Und Zone 3 oder eben dann High Intensity, alles von Zone, von zweiter Schwelle aufwärts. Alles über Critical Power, Lactate Turn Point 2, ventilatorische Schwelle 2, wie immer man es benennen mag, Maximum Lactate Steady State, alles von dem aufwärts ist High Intensity. Ja? Und ob du jetzt 8 Minuten Intervalle fährst und nur ganz leicht drüber bist oder richtig harte 30 Sekunden oder 1 Minuten Intervalle und halt weit drüber bist, das kübeln wir jetzt mal ein als High Intensity Training. Ja.
Also die zwei Schnittpunkte, der erste Schnittpunkt wäre dann ca. bei 60% FTP und der zweite Schnittpunkt bei 90%, oder? Und alles über 90 ist dann Dread, ist dann eigentlich die...
Roundabout, ja. Ich bin halt kein Freund von diesen fixen Prozentsätzen, weil genau das ist ja das Problem mit Individualität. Beim einen sind es die 90% von der... Naja, wobei FTP ist ja die zweite Schwelle. Aber bei einem ist zum Beispiel eben die FTP bei 90% von Max... Beim anderen ist sie bei 88% von Max. Mm, mm. Der eine macht den 20-Minuten FTP-Test und das passt perfekt. Und das ist genau seine FTP und seine Schwelle. Beim anderen ist es leicht drüber, leicht runter. Weißt du, das ist ein bisschen das Problem mit all diesen Tests, die dann mit fixen Prozentsätzen arbeiten. Deswegen müssen wir uns ja im echten Leben in einer Mischung bedienen aus schönen Tests. Das kann sowas wie Critical Power oder Labortest sein. Und dann aber eben viel Gespür und ausprobieren in der richtigen Welt. So, hier haben wir mal eine Zahl für dich. Jetzt fahrst du mal bei der Zahl 4 Minuten. Was ist denn passiert?
Ja.
Was macht deine Herzfrequenz? Was macht dein Gefühl? Was macht deine Erholung? Und dann kann man es wirklich herausfinden.
Aber es ist ja eher im einstelligen Bereich oder der größte der Unterschied dann eigentlich, oder?
Wie meinen?
Also, dass zum Beispiel, du sagst, okay, bei ihm ist das zum Beispiel 90% und beim anderen ist 94. Es wird jetzt nicht so, die Range wird
nein, natürlich so nicht
groß sein.
Natürlich
und dann stelle ich mal die Frage.
Aber das können 10, 20 Watt sein, die da
unterschiedlich sind, weißt du? Ja, aber 10 Watt zum Beispiel, ob das jetzt wirklich relevant ist im Training für die Praxis langfristig gesehen, weißt du, willst ja einen gewissen Reiz setzen, musst du ja jetzt dahingestellt.
Ist ja, nicht,
aber nur mal
fair enough,
man braucht auch nicht päpstlicher sein als
der Papst. Ja, eben, das meine ich ja damit.
Aber es kann schon einen Unterschied machen, also wenn du sagst 10, 20 Watt irgendwo unterschiedlich und du bist unter dieser, also warum reden wir denn überhaupt über die Wichtigkeit dieser Schwelle und das ist jetzt überhaupt nicht das Thema meiner Arbeit.
Aber man hat ja schon gesehen, dass der Trainingseffekt jetzt überhalb und unterhalb der Schwelle nicht ein ganz anderer ist. Wir müssen ja auch weg von dem Denken zu sagen, eben. Du bist unterhalb irgendeiner Grenze, auch wenn das keine fixe Grenze ist, sondern eher ein Bereich und du bist überhalb dieses Bereichs. Reicht, dass da was anderes in deinem Körper abgibt? Nein. Grundsätzlich passiert immer dasselbe, aber mit unterschiedlichen Intensitäten. Und was zum Beispiel eben Seiler und Co. schon gezeigt haben, ist, dass du, dass der die Stressreaktion deines Körpers unterhalb dieser Schwelle eine unterproportional andere ist als darüber. Oder anders ausgedrückt, wenn du jetzt hier trainierst, knapp unterhalb der Schwelle versus knapp überhalb der Schwelle, ist es nicht linear, dass du 10% härter trainierst und dementsprechend dein Körper 10% härter gefördert ist, sondern du trainierst 10% härter, gehst 10, 20 Watt drüber und dein Körper ist 50% mehr gefordert. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und deswegen muss man da so sehr aufpassen, zu sagen, die Stressreaktion, die Cortisol, Adrenalin, das ist in dieser überhalb der Schwelle, Zone 3 versus unterhalb, Zone 2, eine ganz andere. Und das ist auch der Grund, warum wir sagen, wenn wir High Intensity trainieren, wollen wir extrem auf den Körper einballern, extremen Stress auslösen, der einfach Hardcore ist für ihn, aber damit einhergehen halt eben dann extreme Anpassungen. Ja. Genau, das heißt, wir reden von High Intensity Intervalltraining. Intervalltraining bedeutet eine Belastungszeit, so und so viele Minuten, dann eine Pausenzeit, so und so viele Minuten, eine jeweilige Intensität, die dazugehört, High Intensity und dann Low Intensity und eine Wiederholungsanzahl, wie oft man das macht. Ja? Also die Mindestmenge, um ein Intervall zu beschreiben, ist, wie hart ist das Intervall, wie lange ist das Intervall, wie hart und wie lang ist die Pause und wie viel davon mache ich, wie viel Stück und wie viel Serien mache ich. Und dann hat man ein Intervall. So. Und meine Fragestellung ist jetzt quasi die Optimierung von Intervallen, weil das Intervalle geil sind für uns, das High-Intensity-Intervalle, und ich werde jetzt nicht immer High-Intensity dazu sagen, das HIIT, High-Intensity-Interval-Training, gut für uns ist, das wissen wir. es ist absolut ohne Frage, dass das eine extrem effektive Form des Trainings ist, die in kürzester Zeit extreme Sachen auslösen kann. Und wie wir schon oft besprochen haben, oft mit schneller Deckelbildung, oder? Es ist extremer Stress für den Körper und man braucht dementsprechend Erholung. Und man kann es nicht ewig nur machen, weil irgendwann ist dann mal Schicht im Schacht. Aber das ist effektiv, ist da fährt der Zug drüber. So, und jetzt ist die Frage, wie kann man es noch effektiver gestalten? Und da sind Wissenschaftler jetzt seit Jahren dran. Wie kann ich die Intervalle so gestalten, dass ich das meiste raushole? Dass ich für dieselbe Intensität, für dieselben Preis, den ich zahle, oder? Für dasselbe Maß, wie ich auf meinem Körper einballere, wie kann ich noch mehr rausholen, ja? Dass ich quasi entweder weniger hart trainieren muss für die gleichen Effekte.
Das wäre, glaube ich, das Schönste.
Oder gleich hart trainiere für noch mehr Effekte. Also eins oder das andere. Und das Thema hier ist, wie viel Zeit verbringe ich während dem Intervall über 90% meiner VO2 Max? Also ich glaube, wir brauchen an dieser Stelle nicht erklären, was die VO2 Max ist, maximale Sauerstoffaufnahme, die man mit der Spirometrie über Atemgase messen kann, oder? Ich mache einmal einen All-Out-Test und weiß dann, was meine VO2 Max ist. Und dann geht es mir jetzt beim Intervalltraining darum, und ich will das nicht zu detailliert erklären, aber es wurde gezeigt, dass wenn wir viel Zeit, also wirklich Sekunden oder gemessen in Sekunden oder Minuten, uns über 90% unserer VO2 Max bewegen, dass das dieser Spot ist, wo anscheinend die meisten Anpassungen stattfinden. Mhm. Theoretisch will ich es jetzt nicht zu tief ins Detail gehen, aber das geht auf ein Paper zurück, 1986, Wenger und Bell, die haben sich viele Leute angeschaut und deren Trainings analysiert und sich angeschaut, wie diese Leute in einer gewissen, wer von diesen Leuten in einer gewissen Zeit am meisten sich verbessert hat und die sich am wenigsten verbessert haben. Und sie haben gesehen, dass egal wie oft diese Leute die Woche trainiert haben, was ihr Trainingsvolumen war in Minuten, das hat nicht per se den Einfluss gehabt. Den größten Einfluss jetzt bei diesen Leuten hatte, wer mehr Zeit in einer Woche über 90% seiner VO2 Max verbracht hat. Darauf geht dieser Gedanke zurück. Okay, das heißt für uns, wir wollen Intervalle so gestalten, dass wir möglichst viel Zeit über 90% unserer VO2 Max verbringen.
Und dann ist ja auch wichtig, dass ich auch schnell hochkomme. Es gibt ja unterschiedliche Menschen, die halt, oder ja, sagen wir eher Leistungsfähigkeit.
Ja.
Jemand, der leistungsfähiger ist, kommt schneller ja in seinem Bereich als der andere. Und das ist dann auch das Relevante an der ganzen Sache, oder? Ja,
genau das ist der springende Punkt. Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Das ist jetzt die Theorie hinter, was man nennt Frontloading, Priming, Varied Intervals. Mhm. Also wie kann ich ein so klassisches Intervall, wo ich gesagt habe, Intensität, Dauer der Intensität, Entlastung. Ja? Also was wäre ein klassisches Beispiel, etwas, was du liebend gerne machst und was wir auch gerne unseren Leuten geben, 4x4 Minuten, oder? Zu sagen, 4x4 Minuten beschreibe ich dir, indem ich sage, 4 Minuten ist das Intervall lange, ja, bei dieser Intensität und dann so und so viel Pause. Und das machst du 4-mal.
Ja.
Gut, klassisch durch. Was man jetzt gesehen hat die letzten Jahre, ist, dass wenn man das Intervall ein bisschen anders strukturiert, nämlich gar nicht, dass ich es härter fahre, sondern dass ich einfach nur es nicht konstant durchfahre, 4 Minuten bei derselben Belastung, 4 Minuten bei denselben Watt, sondern mich spiele innerhalb vom Intervall, dass ich auf dieselbe Durchschnittsleistung, oder? Selbe ja Durchschnittswatt, ich zahle denselben Preis physiologisch gesehen, kann ich meine Zeit über der VO2 Max erhöhen, wegen genau dem, was du angesprochen hast, indem ich es schneller schaffe, dein System hochzufahren, indem ich dir einen Reiz gebe, wo dein Körper am Anfang vom Intervall gleich einmal die Sauerstoffaufnahme hochschraubt, so schnell wie möglich, und sie dann auch hochhalten kann und dadurch für dieselbe Belastung mehr Zeit über den 90% VO2 Max habe. Das will ich erreichen durch diese Modifizierung, durch die Änderung, wie ich dir das Intervalltraining beschreibe. Anstatt 4x4 Minuten sage ich dir dann halt, okay, 4x4 Minuten, aber diese 4 Minuten sind nicht konstant, sondern die erste Minute ist 50% höher als die restlichen und dann gehst nach unten.
Ja? Und bleibst aber trotzdem an der Sauerstoffaufnahme,
genau,
mehr oder weniger, was das Ziel eigentlich ist.
Exakt, genau. Ja. Das heißt, die Durchschnittswatt wären bei beiden Protokollen die gleichen. Ja. Aber beim einem lasse ich dich am Anfang schneller anfahren, es schraubt dich hoch und eben interessanterweise, was man jetzt sieht, es hält dich auch hoch. Weil man sollte ja meinen, okay, du schraubst am Anfang eine Minute extrem hoch, die letzten 3 Minuten gehst aber runter und bist ja eigentlich unter dem anderen von den Watt her, dann sollte die Sauerstoffaufnahme auch wieder runtergehen. Und genau das ist da, wo man jetzt probiert herauszufinden, okay, wie können wir das so genau konstruieren, dass du trotzdem hoch bleibst. Also obwohl du mit den Watt runtergehst, dieser hohe Anstieg des Sauerstoffaufnahme eben bleibt. Ja?
Das heißt eigentlich, der Umkehrschluss, dass der Körper dumm ist
und eigentlich nicht diese Zeit hat, das so schnell zu regulieren, dass er wieder runterfährt, sondern glaubt, er ist noch immer einfach ein Schutzmechanismus, bleibt noch immer hoch und versucht viel Sauerstoff aufzunehmen und wir machen uns das dann quasi zunutze.
Wir machen uns das zunutze.
Was ich aber interessant finde, dass man das eigentlich unterbewusst eigentlich schon oft gemacht hat, so wäre es ja selbst, indem da einfach einfach viel härter angegangen bin und dann einfach runtergegangen bin. Weißt du, ich sage auch immer zu meinen Sportlern, hey, schaut, dass ihr eher lockerer beginnt und dann schön steigert, aber jetzt ist ja eigentlich der Umkehrschluss, dass viele das schon gemacht haben. Ich finde, extrem ist beim Laufen, dass du einfach viel zu schnell angehst, die ersten 30 Sekunden, weil du einfach nicht die Zeit hast oder die Geschwindigkeit messen kannst, sondern das dauert ja erst dann.
Ja.
Und du gehst immer zu schnell an. Das ist dann eigentlich sehr, sehr interessant, dass man das unterbewusst eigentlich schon immer gemacht hat. Ja? Und auch viele eigentlich die ersten Belastungen, zum Beispiel 4x4 Minuten oder sagen wir mal 5x3 Minuten, ist ja wurscht, hat hingestellt, dass du die ersten 3 Minuten viel, viel zu hart angrast und dann erst checkst, okay, vielleicht den nächsten, ne? Vielleicht ein bisschen weniger und das aber auch schon noch was bringt. Ja?
Ja.
Und
ja,
wenn man natürlich auch jetzt sich damit spielen kann oder so wirklich regulierend, weil das Problem, was wir, glaube ich, oft machen, dass das gar nicht so reguliert ist, ja, dass der Sportler das macht von selbst oder unterbewusst, was ich hier schon gesagt habe, sondern dass du wirklich bewusst sagst, okay, die ersten 2 Minuten oder die erste Minute dann wirklich mehr Watt fahren und dann bewusst runter, und das ist, fühlt sich aber schon extrem an, weil du gesagt hast 50%, und dann die Sauerstoffaufnahme immer hoch bleibt. Ja.
Das ist ja
eigentlich ein sau effizientes Training und wahrscheinlich muskulär weniger belastend, weil am Ende des Tages geht es ja eigentlich um die Sauerstoffaufnahme, die wir dann triggern wollen.
Das ist genau das der spannende Punkt.
Ja,
also es sind natürlich super viele offene Fragen, was das ganze Thema angeht. Also mal ganz grundsätzlich, um noch 5 Schritte zurückzugehen. Es wurde ja schon oft gezeigt, dass diese Art, ein Training zu gestalten, tatsächlich besser sein kann. Ja? Das sind zum Beispiel jetzt die Ronestad-Studien. Der norwegische Wissenschaftler, der vor allem mit Cross-Country, also mit Langläufern arbeitet, aber auch mit Radlfahrern. Und auf den gehen ja diese 3x13x30-15er zurück, die alle gemacht haben die letzten Jahre. Ich weiß nicht, ob die immer noch so populär sind in dem Jahr. Aber vor ein paar Jahren, vor 1, 2, 3 Jahren hat das ja jeder gemacht plötzlich, weil gezeigt wurde, oha, das ist ja sau effektiv. Und das war genau diese Überlegung, wie können wir ein Intervalltraining strukturieren? In dem Fall 30 Sekunden sich wegballern wie Sau, 15 Sekunden rausnehmen, aber das ist kaum Zeit, dass deine Sauerstoffaufnahme runtergeht. Du kannst dich gerade mal muskulär erholen und dann wieder und wieder und wieder. Und dadurch hast du dauerhaft extrem hohe Sauerstoffaufnahme. Und das haben sie verglichen gegen ein Training, wo das anders strukturiert war. Und da hatten sie eben selbst bei hochleistungsfähigen Radlfahrern zeigen können, funktioniert besser, kann in derselben Zeit die V2 Max nochmal mehr erhöhen. Ja? Ja. Wobei man auch immer eben da wieder sagen muss, hey, 13 Leute. 13 Individuen, mit denen das getestet wurde, 13 Hochleistungsradlfahrer, wie ist das im echten Leben anzuwenden? Süß.
Ja.
Und was du angesprochen hast, natürlich ist zum Beispiel ein riesiger, wichtiger Punkt. Wir schauen hier auf einen Parameter und das tue ich in meiner Studie auch. Ich schaue auf einen anderen Parameter auch noch und da wird es eh spannend, aber Zeit über 90% V2 Max. Dieses ganze theoretische Konstrukt basiert auf der Annahme, dass wenn wir die Zeit der Sauerstoffaufnahme möglichst hochschrauben, dass uns das positive Effekte bringt. Und da scheint irgendwas dran zu sein, aber es ist ja nur ein Teil der Gleichung, weil gerade Sauerstoffaufnahme ist halt ein sehr ganz systemischer Aspekt, ja, wie gut kann ich Sauerstoff in mich hineinschleusen, wie gut kann ich Sauerstoff durch meinen Körper durchpumpen, wie gut kann ich Sauerstoff von meinem Blut in die Zelle transportieren, wie gut kann die Zelle den Sauerstoff verwerten, wie gut funktionieren meine Mitochondrien, also das sind ja unendlich viele Baustellen, wo wir sagen, welchen Aspekt davon sprechen wir jetzt genau an, was ist tatsächlich genau besser und schlechter, anyway.
Man weiß es nicht.
Anyway. Ja. So, ganz kurz, bevor ich zu sehr ins Detail gehe. Das heißt, was mache ich grundsätzlich? Ich hole Leute ins Labor und mache mit ihnen einen All-Out-Rampentest. Aufs Radl setzen. Wir fangen bei 160 Watt an. Wir steigern linear. Pro Minute kommen 20 Watt dazu. Sprich pro Sekunde 0,33 Watt. Bis zur Ausbelastung. Bis du nicht mehr kannst. Wir schauen, hast du V2 Max erreicht? Haben wir Plateaubildung? Also geht deine V2 Max nicht weiter hoch? Obwohl du mehr Watt trittst, perfekt, V2 Max ist erreicht, maximale Herzfrequenz habe ich auch. Und darauf basiere ich dann die Intensität der Intervalle, die ich dich fahren lasse. Ja? Weil dann kommt Termin Nummer 2 und Termin Nummer 3. Und in diesen beiden Terminen machst du einmal 4x5 Minuten variierend und beim nächsten Termin 4x5 Minuten konstant. 4x5 Minuten konstant ist relativ easy. Ich gebe dir eine gewisse Wattzahl vor und du fährst 4x5 Minuten dieses Intervalltraining bei dieser Intensität. Variierend ist dann eben das da, wo es hoffentlich spannend ist. Variierend bei mir bedeutet 4x5 Minuten und zwar eine Minute extrem hart, 2,5 Minuten moderat hart, dann nochmal 30 Sekunden hoch auf extrem hart und dann noch eine Minute moderat hart. Also genau diese Theorie. Ich lasse dich hart anfahren, gehe dann stark runter, setzt aber zwischendurch nochmal einen starken Reiz, um nochmal das anzupushen oder hochzuhalten und dann eine Minute ins Ziel und dann ist das Intervall vorbei. Und beide Intervalle haben dieselbe Durchschnittsleistung. Ja, ich sag den Leuten immer, ich sag den Leuten das immer, wenn ich ihnen dann sage, ja, jetzt noch die letzte Minute ins Ziel ein, das motiviert voll. Ja. genau. Und ich schaue mir Punkt Nummer 1 an, bei welchem Intervalltraining, obwohl die Durchschnittswatt die gleichen sind, atmen Sie mehr Sauerstoff weg? Wo verbringen Sie tatsächlich mehr Zeit über Ihre 90% V2 Max? Und was ich inzwischen fast schon interessanter finde nach den ersten so paar Erkenntnissen ist, ich schaue mir an, was in Ihrer Muskulatur abgeht. Mhm. Wir haben so ein cooles Gerät, das ist auch was, mit dem die Norweger momentan viel arbeiten und was wahrscheinlich in den nächsten paar Jahren bei unserer dummen, mit Geld um sich werfenden Gesellschaft immer, ja, wir sollten da schnell investieren, oder? Aber NIRS, genau, NIRS heißt Nah-Infrarot-Spektroskopie. Den Leuten, die sich auskennen, wird das eher geläufig sein jetzt als Moxie, oder? Ich glaube, das ist der Hersteller, mit dem die Norweger arbeiten. Ein Gerät, was man sich auf irgendeinen Muskel drauf batscht und dann misst das Ding, um es ganz simpel auszudrücken, einfach nur den Sauerstoffgehalt deiner Muskulatur. Ja. Beim Radlfahren zum Beispiel wäre der Klassiker, man haut sich's außen am Oberschenkel, Vastus lateralis, weil das ja doch einer der hauptbearbeitenden Muskeln ist bei der Radlbewegung. Und ich kann einfach messen, wie viel Blut mit Sauerstoff hast du drin versus wie viel Blut ohne Sauerstoff. Warum ist das überhaupt relevant? Ja, weil das genau Ausdauer ist. Ausdauer bedeutet die Verwendung von Sauerstoff, um Leistung zu produzieren. Das heißt, wenn ich mir deinen Muskel anschauen kann, wie gut der darin ist, einerseits den Sauerstoff zu verwenden, wenn er ihn braucht, und wie gut er aber auch darin ist, den Sauerstoff wieder reinzubekommen, wenn Ruhe ist, kann ich Rückschlüsse daraus ziehen, wie gut du trainiert bist. Und das mache ich eben auch. Ich gebe dieses NIRS-Gerät auf den Haxen drauf, wenn sie den All-Out-Test machen, kann also messen, wie weit sie runterkommen, wie sehr sie ihren Muskel deoxygenieren können, wie viel Sauerstoff da rausgeht. Und dann schaue ich mir eben bei den Intervalltrainings an, gut, welches Intervalltraining führt denn zu mehr Entsauerstoffisierung deiner Muskulatur? Weil die Theorie ist auch hier zu sagen, warum ist die Theorie, dass mehr Zeit über 90% V2 Max besser ist? Weil man am Ende einfach sagt, mehr Zeit über 90% V2 Max bedeutet mehr Forderung deines Organismus. Du haust härter drauf. Und dieselbe Analogie wende ich an bei der Muskulatur. Ja? Wenn eins von diesen beiden Trainings dazu führt, dass du dass dein Muskel mehr Sauerstoff verwenden muss und länger ohne Sauerstoff ist, wird das wahrscheinlich ein stärkerer Reiz sein, auf den du anspringst. Und auch das schaue ich mir an. Welches Intervalltraining führt im Schnitt dazu, dass dein Muskel mehr Sauerstoff verwenden muss oder mehr damit struggelt, den Sauerstoff wieder reinzubekommen? Und dann könnte man auch sagen, okay, schau her, lustig, bei der Person war das beim Variierenden so, ja? Du persönlich hast da mehr Sauerstoff veratmet oder auch nicht, aber dein Muskel hat viel mehr Sauerstoff gebraucht. Das heißt, du bist vielleicht jemand, der auf das anspringt. Und vice versa. Du bist vielleicht jemand, der auf das Konstante mehr anspringt. Das heißt, einmal repliziere ich quasi einfach nur, was es in der Literatur schon gibt. Wo atmen Leute mehr Sauerstoff? Das wurde schon oft gemacht. Mit dem NIRS-Gerät zu arbeiten, auf die Art, wie ich es mache, teilweise auch, aber nicht mit derselben Rational zu sagen, wo hast du quasi unterm Strich mehr sauerstoffarmes Blut. Und was ich glaube, was, glaube ich, wirklich relativ neu ist bei mir, weil ich das noch nirgendwo gefunden habe, ist, was macht denn die Wissenschaft? Ich schaue mir den Durchschnittseffekt von Intervalltraining A an und den Durchschnittseffekt von Intervalltraining B. Und dann haben wir, sagen wir am Ende, die Aussage, ja, im Schnitt über diese 20 Leute hinweg kann ich sagen, mehr Sauerstoff bei variierendem Training. Okay, gut. Aber ich sehe ja jetzt schon mit meinen ersten Daten, die ich habe, dass das all over the places. Mhm. Ich habe Leute, die beim Variierenden signifikant mehr Sauerstoff atmen. Ich habe Leute, die beim Konstanten mega viel Sauerstoff atmen. Ich habe Leute, wo es komplett wurscht ist. Also ich sehe jetzt schon bei meinen 20 Leuten, dass die Streuung immens ist. Also am Ende des Tages zu sagen, selbst wenn ein statistisch signifikanter Effekt rauskommt, einfach zu sagen, passt Leute, ihr müsst jetzt bitte alle variierend oder konstant trainieren, wird niemals durchgehen. Weil es hier ein grober Durchschnittseffekt ist, so wie in jeder anderen Studie auch. Ja? Mhm. Wir sehen ja auch bei anderen Studien, wenn individuelle Datenpunkte reported werden, dass das, ja, manche Leute springen halt extrem drauf an, manche gar nicht. Und im Schnitt haben wir einen kleinen Effekt in die eine oder andere Richtung. Das heißt, auch individuell hier jetzt eine Aussage zu treffen, ist extrem schwierig. Das heißt, der Punkt, der jetzt ins Spiel kommt, der bei mir ein bisschen neu ist, und der, wo ich noch nicht weiß, ich habe die Daten noch nicht ausgewertet, aber wenn da was rauskommt, wäre das schon sehr cool. Vor allem, weil dieses NIRS-Gerät wahrscheinlich immer mehr und mehr Einzug finden wird in die Haushalte der Sportler da draußen. Ich mache ganz, ganz am Anfang einen Test in der Ruhe. du liegst einfach auf einer Liege, kriegst eine klassische Blutdruckmanschette auf den Haxen und machst dann einen gewissen Test, den ich jetzt nicht näher beschreiben will, um quasi zu testen, wie gut dein Muskel Sauerstoff aufnimmt und abgibt oder verwendet und abgibt. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Also ein Test, den man rein theoretisch, sobald man sich so ein Gerät kauft, und ich glaube, die gibt es inzwischen für 600 bis 800 Euro und vielleicht werden sie noch billiger die nächsten Jahre, könnte man zu Hause bei sich durchführen, no problemo. Und dann schaue ich mir an, ob die Zahl, der Wert, der bei diesem Test rauskommt, verbunden ist damit, ob du jetzt auf das eine oder auf das andere Training mehr anschlägst. Weißt du, was ich meine? Also quasi ein tatsächlicher Test, den Leute, wenn sie dieses Gerät mal daheim haben, durchführen können, um dann für sich persönlich herauszufinden, hey, ich bin anscheinend ein Typus, der auf das variierende Training extrem gut anspringt, für den das besser geeignet ist, versus, okay, ich bin vielleicht ein Typus, der auf das konstante Protokoll mehr anspringt. Und so austesten können, objektiv austesten können, welches eher für sie geeignet ist.
Glaubst du, dass das was mit der Kapillarisierung zu tun hat? Also wie die Muskulatur quasi versorgt wird? Weil, wenn zum Beispiel, jetzt nur mal theoretisch, der auf die variierende mehr anspricht, eine bessere Kapillarisierung hat, also eine bessere Vernetzung eigentlich hat, was jetzt die Muskulatur für die Versorgung zuständig ist, oder ist es jetzt einfach zu weit hergeholt und der da nur auf die Konstante eher eine schlechtere hat zum Beispiel? Oder die schlechtere wäre halt die falsche Bezeichnung, sondern einfach eine geringere Kapillarisierung hat, so wie die Versorgung der Muskulatur zum Beispiel. Weißt du, was ich meine? Das wäre, weißt du...
Ich habe keine Ahnung. Okay. Ich habe keine Ahnung, dass also Kapillarisierung... Ich meine, bessere Kapillarisierung, mehr Ausdauerleistung, das wissen wir ja. Und Kapillarisierung ist ja auch einer der Hauptmechanismen, der über lange Zeit zu mehr Ausdauerleistung führt. Sollte in dem Fall nicht den großen Unterschied machen, weißt du, weil
mehr beziehungsweise einfach die Versorgung
nicht einfach so oder so
der Muskel besser durchblutet macht. Wird eigentlich, oder? Das ist das Hauptthema. Was der Niers denn dann sagt, oder?
Ja, ich wollte nicht zu sehr ins Detail gehen, okay, aber tatsächlich, was wir uns mit Niers hier anschauen, ist über geile Tests, die Leute herausgefunden haben, wo ich mich immer noch frage, wie zur Hölle eigentlich. Aber wir schauen uns ja tatsächlich die Funktion deiner Mitochondrien an. Das ist da, wo es abgeht. Mhm. Also Mitochondrien, die Kraftwerke der Zelle.
Also wie viele du dann noch hast.
Wie viele du hast, beziehungsweise wie gut sie funktionieren. Ja, Mitochondrienfunktion. Okay. Dieser Test, den ich gerade angesprochen habe, den du auf der Liege machst, mit der Blutdruckmanschette auf dem Bein und dann aufblasen, auflassen, quasi Blut in den Haxen reinlassen, Blut wieder abschneiden und so. Damit kann ich deine Mitochondrienfunktion testen. Ja, okay, wie gut funktionieren die Kraftwerke deiner Zelle.
Unter anderem,
Nein, mit dem Test, den ich mache, ist das, dass ich da herausfinde. Hoffentlich. Und dann schaue ich mir an, ob diese Zahl eine Aussage über die anderen beiden Sachen, weil da scheint es abzugehen, ja. Der Mechanismus grundsätzlich, warum auch 90% über VO2 Max eventuell besser ist, geht eben dahin zurück, bis auf zelluläre Ebene Mitochondrien, ja. Was passiert in denen? Wie gut läuft das da ab? Wie gut sind die ausgeprägt, mit dem Sauerstoff was anzufangen, wie viel hast du davon, wie gut funktionieren die? Und das scheint das zu sein, wo es eben abgeht. Und das kann ich mit dem NIS-Gerät mir eben anschauen, ja? Weil eben VO2-Zahlen zum Beispiel. Ich werde daheim niemals VO2 messen können.
Eben, das ist ja
doch
das,
vielleicht, wenn ich viel Geld
aber was ich mich dann auch für die Praxis frage, hast du eigentlich auch deine Probanden, bevor ich sag Patienten, hast du sie auch gefragt bezüglich Befinden? Ja. Also im Vergleich zu den zwei Tests, also einmal mit den Konstanten und einmal mit den Variierenden, wie sie sich dabei tun. Ja. Weil es kann ja sein, was ich jetzt zum Beispiel jetzt einfach herstellen würde, dass jemand, der für dem es besser ist, das Variierende zum Beispiel zu machen, eher das Gefühl hatte, dass es anstrengender war, er war schlechter in dem und das für dich als Trainer, als Coach für die Praxis draußen eine gute Schlussfolgerung wäre, dass das, was er für sein Empfinden scheiße ist und das macht er ungern, besser ist für ihn, oder?
Ja. Ich bin 100% deiner Meinung. 1000%. Ich habe alle Leute gefragt, hey, welches hat euch besser gefallen? Welches war härter für euch? Welches würdet ihr selber machen? Und fast jeder hat eine klare Meinung.
Okay.
Und von dem, was ich bis jetzt gesehen habe, ist diese Meinung auch oft deckt sich extrem gut damit, bei welchem sie auch wirklich härter reingehen konnten. Ich habe es mir noch nicht notiert, weil es nicht Teil meiner Fragestellung ist und ich bin eher ein Idiot. Ich hätte natürlich RPE mit reinnehmen sollen. Ich hätte irgendeine Art von anderem subjektiven Empfinden noch mit reinnehmen sollen, um mir das anzuschauen. Aber rein anekdotisch, und das ist jetzt nicht wissenschaftlich, aber es ist halt eine Beobachtung meinerseits von diesen 20 Leuten ist, die meisten davon haben ein extrem konkretes Empfinden, welches ihnen besser taugt. Und das scheint sich extrem gut damit zu decken, mit welchem sie auch besser klarkommen. Also
das heißt aber, sie brauchen dann das andere, oder?
Nein, das, was ihnen besser Spaß macht,
das brauchen sie dann
auch? Sein, wo sie auch härter reingehen können.
Ah, okay.
Oder wo sie, wo tatsächlich auch was passiert mehr. Okay.
Weil ich habe, weißt du, ich
hätte es anders gedacht, ja, da wo sie mehr strugglen, was
härter für sie ist. Genau, weil da sind sie schlecht, oder weißt du, was ich meine? Das spüren sie schon, okay?
Okay, nein, du hast natürlich recht. Ja, ja, da, wo sie sich härter tun, das wäre das Effektivere, weil es sie härter mitnimmt.
Genau. Genau, also der Reiz wäre dann ein größerer.
Genau, genau. Und teilweise ist es aber genau das andere Training, was ihnen mehr Spaß macht, wo man jetzt dann plötzlich wieder die komplizierte Gleichung hat, okay, das eine ist effektiver für dich, aber das andere macht dir viel mehr Spaß. Ist jetzt der kleine Unterschied im Trainingseffekt. Ja. Steht der dafür zu sagen, wir machen jetzt nur das?
Nein, man macht beides. Also, weißt du, du machst eine Woche das, oder du variierst so.
Ja.
Das wäre halt wieder die Variation. Ja,
genau.
Ist live.
Und das ist halt sau wichtig, zu beirren, was du gerade sagst.
Ja.
Das hier, was ich hier mache, ist wie jede andere Studie ein kleiner Mini-Puzzle-Baustein von vielen. Und es geht mir so am Arsch heutzutage, dass wenn irgendeine Studie rauskommt, egal ob es jetzt trainingswissenschaftlich bezogen ist, ernährungsmäßig oder whatever, und dann schreibt eine Zeitung drüber und dann steht, Wissenschaft hat belegt das, Studie hat gezeigt das, Wissenschaftler haben gezeigt das. Und dann so, aha, okay, der Weisheit letzter Schluss.
Ja, nein.
Es ist ein kleines Mini-Puzzle-Piece in diesem ganzen groben Konstrukt. Und wenn wir uns eine Aussage darüber erlauben wollen, wie wir jetzt mit Leuten trainieren sollen, müssen wir uns den ganzen Korpus der Literatur anschauen, plus der Erfahrung, plus es selber ausprobieren, plus es mit Leuten ausprobieren und dann individuell den Schluss ziehen. Ja? Also auch was ich hier herausfinde, ist nur eine kleine zusätzliche Erkenntnis in dem ganzen Pool. Und dann müssen wir aus alledem Sinn machen, wenn wir am Ende des Tages was für das Individuum anwenden wollen. Deswegen ist es so. Und wenn man es am eigenen Leib durchführt und auch sieht, wie diese Leute unterschiedlichst reagieren auf exakt dieselbe Sache. Weißt du, ich mache ja mit allen den exakt selben Test. Und dann gebe ich jedem Einzelnen die exakt selbe Vorgabe nach dem Prozentsatz ihres Tests. Also super individuell, super wissenschaftlich, super objektiv. Und was passiert am Ende des Tages? Die sind irgendwo. Manche brechen ab, weil sie nicht mehr können. Andere fahren fertig und sagen, okay, das war Intervalltraining oder wie? Bei der exakt selben objektiven Vorgabe. Also auch für Leute, die das durchführen, wirklich Augen öffnen. So, aha, wow, das ist also tatsächlich individuelle Variation. Und das lässt einem natürlich dann komplett das Konzept von 20 Minuten FTP-Test, 5% abziehen, passt FTP. So, nein, sorry. Not gonna happen for you, bro. Anyway,
das... Ja, ich glaube, es gibt genau ein Gerät, das Re-Gerät, das alles messen kann, und das ist einfach der Gut-Feeling.
Das ist Bauchgefühl eigentlich.
Re-Gut, und das kannst du auch nur schulen, indem du viel Erfahrung sammelst, viele Fehler machst, von oben von einem Extrem ins andere.
Ja.
Dieses Gerät gibt es bis heute noch nicht, zum Glück.
Es gibt es, es ist in uns drin, weißt du,
das ist schön, so wie du sagst. Aber ja, es führt immer... Da hinaus eigentlich.
Absolut.
Also
definitiv. Und deswegen halten wir die Fahne ja auch immer weiter hoch für das Gefühl. Was lustig ist, das ist ja paradox, oder? Als ich selber noch nicht so in der Wissenschaft drin war, war ich voll der Fan von Geräten und Devices und Tests und Mathematik. Und je mehr du dich dann reingrabst und dann siehst... Je mehr
distanzierst du dich dann
eigentlich. Ja, aber weil du erst dann checkst, oha, schau, das sind ja all diese Limitierungen. Wenn du keine Ahnung von dem hast, dann liest eben diesen Artikel über eine Studie. Bist du, okay, so ist das also. Ja. Ich nehme das für bare Münze. Und dann gräbst du dich rein und kommst drauf, Moment, das ist ja alles... 50 Milliarden mal komplizierter und komplexer und nuancierter, als ich dachte. Und dann fängst du einmal an zu verstehen, um was es da eigentlich geht, und kommst dann dadurch eigentlich immer mehr weg von dem Objektiven hin zu Gefühl und Subjektiv. Mal unabhängig davon, dass ihr ohnehin teilweise die Besten der Besten mit genau dem im Kern trainieren, oder? Sind wir wieder bei der Geschichte vom Coach vom Kipchoge, der mal gefragt wurde, ja, was sind denn eigentlich die Schwellen von ihm, Kipchoge, und wie macht ihr Trainingsverteilung? Und er sagt,
wer ist Schwelle?
Was ist Schwelle? Wir haben drei Zahlen, oder? Wir haben eins. Wer ist Schwelle?
Ist ja noch besser. Wer ist das?
Wer ist dieser
Schwelle? Lauft der schneller als Kipchoge, oder? Ja, aber so extrem ist es eigentlich wirklich. So extrem ist es eigentlich wirklich. Ja,
faszinierend. Und dann gibt es die Zahl 1, 2, 3 und sie haben Tag 1, Tag 2 und Tag 3 und das ist locker, mittel und hart. Weißt? Also. Ja,
und alle glauben, das ist eigentlich das größte Hokuspokus.
Gut, und dann hast du die Norweger, die alles rauf und runter messen. Aber da habe ich sowieso, also ich kann nur den, ich glaube Rich Roll heißt der, oder? Den Rich Roll Podcast empfehlen, wo der in zwei Teilen den Olaf Alexander Buu interviewt hat. Guter Einblick, wirklich komplett offengelegt, was die eigentlich so tun, und da versteht man mal ein bisschen mehr, was das eigentlich alles bedeutet. Aber müssen wir an der Stelle jetzt nicht aufdröseln. Ja, in a nutshell, ich lasse Leute Hardcore-Intervalltraining am Radl fahren, einmal konstant, viermal 5 Minuten bei einer Belastung und dann einmal variierend, ja, während diesen 5 Minuten, mal rauf, mal runter, mal rauf, mal runter. Und dann schaue ich mir an, anhand von 2 Werten, einmal Sauerstoffaufnahme und einmal Sauerstoff im Blut, im Muskel, welches eventuell besser sein könnte. Habe ich bis jetzt eine Tendenz? Ja, die Tendenz geht zu den variierenden Intervallen, aber mit einer riesigen Streuung. Ja, im Schnitt sehe ich, das eine scheint ein bisschen besser zu sein, besser unter Anführungsstrichen, aber eben mit ultra großer individueller Streuung. Was ich mir noch nicht angeschaut habe, sind die NIRS-Daten, was im Muskel per se abgeht, da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf, ob da auch was dabei rauskommt, das ist jetzt mein Next Step. Und I'll keep you updated.
Cool, cool, cool. Hört sich gut an, hört sich gut an.
Ich würde danke, Massimo. Bravo, bravo.
Ich würde fast vorschlagen, wir erstellen und kreieren in Training Peaks. Ich suche nur noch auf der Suche nach einem perfekten Namen der neuen Trainingseinheit von Massimo
Köstl. Voll,
so wie die Runstart-Intervalle
und die Silent-Intervalle.
Das machen wir wirklich. Und da lasse ich jetzt alle meine Athleten mal das ausprobieren.
Die Rebrain into Walls.
Ja, das werden wir auf jeden Fall machen.
Müssen wir uns das Gutes überlegen. Ja.
Voll, ist echt spannend. Und
ja,
schön zu sehen. Ich glaube, mittlerweile weiß ich jetzt auch, um was geht.
Hey, cool. Wir sind ja nur 2 extrem gute, enge Freunde und Kollegen. Und jetzt weißt du auch, was da...
Spaß.
Was ich teilweise... Ohne Schmäh, seit November stehe ich in dem Labor. Jetzt wird es eh ruhiger. Aber was ich jetzt Stunden über Stunden in diesem Labor verbracht habe.
Ja, Wahnsinn.
Es ist spannend, mit Menschen zu arbeiten am Ende des Tages.
Ja, echt cool.
Ja. Die Datenauswertung ist dann,
alles for the master.
Ich bin eher der Typ, der dann wirklich gerne mit den Leuten da steht und sie anfeuert, während sie all out gehen. Das ist cool.
Cool.
Aber hey, danke dir, dass ich sonst noch nicht ausbreiten durfte.
Bitte, gerne. Danke, ich habe dir die Bühne kreiert.
Geil, gemacht. Oder?
Ja, ich war da. Spaß beiseite. Sind sonst eigentlich noch irgendwelche Hopperlas passiert oder irgendwas, was dir aufgefallen ist oder generell, wenn du mit Menschen arbeitest, was irgendwie...
Menschen sind faszinierend, es macht extrem Spaß, sie sind alle unterschiedlich. Eine Sache, die mir tatsächlich aufgefallen ist, das ist ja ein sehr hartes Protokoll und manche Leute schaffen es auch nicht, ja? Bei manchen Leuten...
Durchgefallen, durchgeflogen.
Ja, tatsächlich.
Nicht genügend.
Und das klingt jetzt gemeiner, als es klingt vielleicht gemein oder auch nicht, ich weiß es nicht, aber wenn Frauen, wenn Mädels es nicht geschafft haben, die sind echt mitgenommen davon. Also die hat das echt gestört. Und ich persönlich habe mir erwartet, dass jemand nicht schafft.
Das hat nichts mit Ego.
Whatever.
Dass
die dann Hass auf mich sind und sagen, hey, was soll das? Warum machst du das mit mir? Ich komme nicht wieder. Aber es ist genau das Gegenteil der Fall.
Ich werde nie wieder Radfahren.
Nein, es ist umgekehrt. Wenn das Leute nicht schaffen, die wollen erst recht. Die kommen dann, die sagen mir dann, boah, können wir es bitte wiederholen? Darf ich bitte nächste Woche noch mal kommen? Ich komme
mit mehr Watt. Mit mehr Watt. Ich will das nochmal. Ich werde mich 3 Wochen lang ausruhen. Ich will mehr Watt. Das wäre geil, oder? Hat es das auch gegeben?
Nein, das nicht. Aber tatsächlich das Kommentar. Aber du darfst nicht mit den Watt runter. Ich werde das nochmal probieren. Aber du darfst nicht runter mit den Watt. Ich so, okay, darfst du es nochmal probieren.
Ich glaube, ich hätte gesagt so, mehr Watt.
Nein, ich bin sehr positiv erstaunt von Leuten, dass sie nicht auf mich hass sind, wenn ich sie da quasi vom Radl kippen lasse, sondern ganz im Gegenteil. Sie sagen dann, hey, ich will es nochmal probieren für die Wissenschaft. Gib mir noch eine Chance. Ich komme das nächste Mal noch. Wirklich, ich komme wirklich ausgeruht und so weiter. Und dann packen sie es auch. Ja, dann passen wir das leicht an. Ich habe ein bisschen einen Spielraum, wenn ich überhaupt was schraube und dann schaffen sie es. Aber es ist cool zu sehen, dass die Leute da wirklich sagen, hey, nein, ich will das. Ich will da Teil davon sein. Ich will, dass es gut läuft. Und nicht so, okay, passt, es hat einmal nicht geklappt. Was soll der Scheiß, ich komme nie wieder. Sondern genau das Gegenteil. Und das ist extrem cool.
Ja, weil du auch einfach die richtigen Leute um dich dann hast. Ja, die Re-Athletes, die immer pushen wollen.
Du hast mir da die meisten, ich glaube, 3/4 meiner Leute hast du mir zugeschubst.
Die wollen immer pushen.
Cool.
Nein, war cool.
Cool,
Herr Doktor, vielen Dank.
Fast.
Ja, schön, oder?
Verfehlung.
One day, maybe. Aber es reicht doch einfach, ein Re-Coach zu sein am Ende des Tages.
Re oder ist auch ein geiler Titel.
Einfach
ein Master. Das finde ich am besten.
Ja.
Nehme ich gern.
Ja, definitiv.
Hast du noch was?
Nein, ich habe nichts mehr. Hast du noch was?
Super. Absolut gar nicht.
Absolut
gar nicht.
Komplett
ausgebrennt, ausgesaugt.
Ich werde nochmal updaten, wenn mehr Daten da sind.
Dann werde ich nochmal kurz erwähnen.
Freue mich.
Ist ja nicht unspannend.
Cool. Und definitiv.
Ich danke Ihnen, Herr Gref, für die Moderation dieser Einheit und für
das
die Bühne.
Danke.
Und einfach für deine Existenz.
Ja.
Das muss auch mal erwähnt sein.
Ja,
danke.
Für dein Sein.
Wir sind ja knapp nach Valentinstag, wobei, wenn wir das releasen, ist schon später, aber danke, dass es dich gibt.
I love you too.
Ja. Same, same.
Cool.
Alright. In dem Sinne, ich
verabschiede mich
mit einem wunderschönen Rework.